Stern Crime Stories. Der Podcast über wahre Verbrechen. Fesselnde, hervorragend und sensibel erzählte Geschichten von Stern Crime. Beinahe unmöglich. Was die Frau erzählte, schien unvorstellbar. Niemand wollte ihr glauben. Niemand, bis auf einen. Von Chantal Rau. Ein vorbeifahrendes Paar bemerkte den Rauch, das Feuer. Ein Trabi gegen einen Baum gekracht. Das Paar hielt an, eilte zum Helfen. Ein Mann im Gras verletzt. Eine Frau, Flammen loderten an ihren Beinen. Die Helfer warfen eine Decke über sie. Die Frau schrie, im Auto sind noch Kinder, die verbrennen. Die Helfer schauten zum Wrack. Sie konnten niemanden erkennen. Alles brannte lichterloh. Heidi S., 38, war eine intelligente Frau. Braune Locken umarmten ihr rundliches Gesicht, ihre Augen warm und freundlich. Sie arbeitete im Bezirkskrankenhaus Cottbus. Sie galt als engagiert, zuverlässig, kompetent und kollegial. Zwar trat sie resolut auf, aber nie herrisch. Ihre Kollegen mochten ihre Hilfsbereitschaft, ihren Sinn für Gerechtigkeit. Heidi S. hatte ihre Ausbildung wegen ausgezeichneter Leistung vorzeitig beenden dürfen. Nun, im Jahr 1990, war sie stellvertretende leitende Krankenschwester in der Rettungsstelle und verantwortlich für ein Team von 14 Leuten. In der Liebe hatte sie weniger Glück. Bereits mit 18 Jahren hatte sie das erste Mal geheiratet, aber nach einigen Monaten war die Scheidung gefolgt. Sie versuchte es wenige Jahre später erneut. Sie gebar ihre erste Tochter, Antje. Ihr zweiter Ehemann war ständig auf Montage. Nach 4 Jahren zerbrach auch diese Ehe. Eine dritte folgte und ein zweites Kind kam auf die Welt, Jana. Die Kleine konnte noch nicht einmal laufen, als ihr Vater 1980 starb. Er hatte Krebs gehabt. Mit 28 Jahren hatte Heidi S. bereits 3 Ehen hinter sich. Sie arbeitete hart und zog ihre Mädchen allein groß. Bekannte würden sie später als einen Menschen mit ausgeprägtem Familiensinn beschreiben. Es dauerte 5 Jahre, bis sie es erneut wagte. Alfred S. wurde ihre neue große Liebe. Alfred S. Volles braunes Haar und kräftige Statur, war gelernter Dachdecker, arbeitete aber als Fußbodenverleger. Die Schule hatte er nach der 4. Klasse verlassen. Er war eher ein Praktiker, ein Handwerker durch und durch. Er war fast 10 Jahre älter als Heidi und vielleicht nicht der gebildetste Kerl, aber dafür technisch begabt. Seine Fertigkeiten hatte er sich größtenteils selbst angeeignet, darauf war er stolz. Alfred S. war seit 22 Jahren verheiratet, als er mit Heidi zusammenkam. Auch er hatte bereits 2 Kinder. Er begann zunächst eine Affäre mit Heidi, dann verließ er seine Frau. Heidi half ihm, die Scheidungspapiere auszufüllen. Am 25. September 1985 gab sich das Paar das Ja-Wort. Gemeinsam unternahmen sie Ausflüge, häufig fuhren sie zu ihrem Kleingarten. Ein Stück Natur, das sie als Familie zusammenrücken ließ. Die Dinge schienen sich wieder zu fügen für Heidi S. Am 22. September 1990 fuhr die Familie vormittags zum Einkaufen nach Polen. Die Grenze lag nur etwa eine knappe Stunde Fahrt entfernt. An diesem Samstag, 3 Tage vor ihrem 5. Hochzeitstag und nur 11 vor der deutschen Wiedervereinigung, saß Alfred S. am Steuer des Familientrabants. Zwar hatte sich S. mittlerweile auch einen BMW zugelegt, doch der besaß keine Anhängerkupplung und S. wollte bei seiner Mutter einen Stuhl abholen. Neben Alfred S. saß seine Ehefrau, auf den Rücksitzen saßen seine Stieftöchter. Antje war eine ehrgeizige Schülerin, wirkte auf Bekannte etwas verschlossen, aber recht reif für ihre 15 Jahre. Jana, 11, galt als lebhaftes, fröhliches Kind. Auf dem Rückweg am Nachmittag legte die Familie den Zwischenstopp bei der Mutter von Alfred S. ein. Er installierte für sie eine Antenne, dann brachte er den Anhänger am Trabant an und lud den Stuhl auf. Der Kofferraum war voll. Neben Äpfeln, Eiern, Tüten und einem Schuhkarton hatte Alfred S. noch einen 20-Liter Benzinkanister hineingepackt. Nichts Ungewöhnliches zu DDR-Zeiten. Das Tankstellennetz war lückenhaft. Antje saß hinter der Mutter. Jana hatte sich neben ihre Schwester auf den Mittelsitz gedrängt, denn in den Fußraum hinter dem Fahrersitz hatte der Stiefvater einen Metalleimer gequetscht, in den er Lösungsmittel und ein Gurkenglas mit Farbe gepackt hatte. So traten sie den Heimweg an, den Trabi voll beladen. Der Unfall geschah in einer Kurve zwischen den Ortschaften Sellissen und Bülow. Es ging leicht bergab, als das Fahrzeug plötzlich von der Straße abkam, in einen Graben fuhr und gegen einen Baum prallte. Der Trabi fing sofort Feuer. Kriminalhauptkommissar Jörg Frank, 62, erinnert sich noch heute gut an diesen Fall, in dem damals auf den ersten Blick alles unverdächtig schien. Mehr als 30 Jahre nach dem Unglück steht er in seinem Büro in der Polizeidirektion Süd in Cottbus. Topfpflanzen zieren die Fensterbank. An der Wand hängt eine teppichgroße Karte, die die Gegend rund um Cottbus zeigt. Frank war damals Kommissariatsleiter bei der Kriminalpolizei Spremberg. Er zeigt auf der Karte die Unfallstrecke. Da kaufte die Familie ein. Hier hielten sie bei Alfreds Mutter. Dort fuhr der Trabi gegen den Baum. Im Auto wurden die verkohlten Leichen der Mädchen geborgen. Sie hatten dem Feuer nicht entkommen können, da der Trabi hinten keine Türen besaß. In den Lungen der Kinder fand man später Ruß. Sie waren lebendig im Auto verbrannt. Ein außergewöhnlich tragischer Unfall. Aber kein unerklärlicher. Es kam bei Trabis schon mal vor, dass nach einem Frontalaufprall im Motorraum Feuer entstand. Im Kofferraum des Wagens hatte man zudem einen Benzinkanister gefunden. Vorne der Tank, hinten ein Kanister, eine lebensgefährliche Kombination. Wobei, es gab da eine Merkwürdigkeit. Am Montag bei der morgendlichen Lagebesprechung zwei Tage nach dem Unglück hörte Frank zum ersten Mal davon. Die Mutter dem Mädchen hatte den Helfern gesagt, ihr Mann habe sie umbringen wollen. Während Alfred S. nach dem Unfall ins nahegelegene Krankenhaus in Spremberg gebracht worden war, hatte Heidi S. darauf bestanden, ins Bezirkskrankenhaus Cottbus eingeliefert zu werden. Dort arbeitete sie. In der Rettungsstelle wiederholte sie immerzu ihre Geschichte. Ihr Mann habe sie angezündet. Sie habe gekämpft wie eine Löwin, aber die Töchter nicht retten können. Sie schilderte Details, Erinnerungen wie aus einem Albtraum, aber sie beteuerte, sie sei bei klarem Verstand. Als ein Arzt als Ursache ihrer Verletzungen Verkehrsunfall notieren wollte, protestierte Heidi S. Man gab ihr Beruhigungsmittel. Dann versetzte man sie für die Notoperation in Narkose. Etwa 80% ihrer Körperoberfläche waren verbrannt. Ihre Kinder qualvoll vor ihren Augen gestorben. Frau geschockt, Kinder verloren, hoher Adrenalinspiegel, da gibt man vieles von sich, woran man sich später nicht einmal mehr erinnert, sagt Frank. Dementsprechend hätten die meisten damals die Vorwürfe von Heidi S. eingeordnet. Auch ihm selbst sei erst später klar geworden, dass diese Sache mehr als nur merkwürdig war. Was wirklich dahinter steckte, sei einfach unvorstellbar gewesen. Merkwürdig war auch der Anruf von Alfred S., der einige Tage nach dem Unglück kurz vor Feierabend bei der Dienststelle in Spremberg einging. Er wolle erklären, wie der Unfall sich zugetragen hatte. Es kommt selten vor, dass sich jemand, der gerade seine Familie verloren hat, aus dem Krankenbett meldet, um unaufgefordert eine Aussage zu machen. Mit einem Kollegen fuhr Frank in die Klinik. Sie erblickten Alfred S. im Bett liegend, Arme und Hände verbunden. S. berichtete, dass er auf dem Heimweg dreimal habe anhalten müssen. Einmal, weil die Kofferraumklappe nicht richtig verschlossen gewesen sei. Beim zweiten Mal habe Heidi S. wegen des Gestanks die Dose mit der Farbe von der Rückbank in den Kofferraum gepackt. Beim dritten Mal habe der Blinker am Anhänger nicht funktioniert. Alfred S. sei ausgestiegen, habe an der Steckverbindung gerüttelt. Als er danach den Kofferraum geöffnet habe, um sich einen Apfel zu nehmen, sei ihm etwas aufgefallen. Vor der Abfahrt habe er den Kanister in aufrechter Position hineingestellt und mit einer Schnur am Kofferraumschloss fixiert, damit er nicht umkippen konnte. Nun habe er bemerkt, dass seine Frau leichtsinnigerweise Einkaufstüten und einen Korb an die Schnur gehängt hatte. Nach diesem dritten Halt seien Heidi und er wegen einer Lappalie in Streit geraten. Eigentlich hätten sie eine glückliche Ehe geführt, aber diesmal sei Heidi durchgedreht. Sie habe ihm ins Lenkrad gegriffen, um ihn zum Anhalten zu zwingen. Der Trabi sei mit ungefähr 30 Stundenkilometern in den Graben und dann gegen den Baum gekracht. Wahrscheinlich sei der Benzinkanister beim Aufprall umgekippt und ausgelaufen. Jedenfalls habe in Sekundenschnelle alles gebrannt. Die Türen hätten geklemmt. Alfred S. habe sich durch das Fahrerfenster gerettet, dann seine Frau mit Mühe aus den Flammen gezogen, nachdem es ihm gelungen war, ihre eingeklemmte Tür aufzureißen. Die Kinder habe er nicht mehr retten können. Und warum hatte Heidi S. behauptet, er habe sie umbringen wollen? Ja, das sei typisch für sie, sagte Alfred S. Schon immer habe sie ihm die Schuld in die Schuhe geschoben, wenn mal was schief lief. Die Beamten fuhren zurück zur Dienststelle. Alfred S. hatte sachlich und gefasst gewirkt. Die beiden Zeugen, die als Erste am Unfallort gewesen waren, hatten zwar ausgesagt, dass Heidi S. erst nach ihrer Ankunft brennend aus der geöffneten Tür des Trabis gestürzt sei, das widersprach der Schilderung von Alfred S., aber ansonsten hatte er auf jede Frage eine plausible Antwort geliefert. Wenn man mit dem pensionierten Staatsanwalt Horst Helbig über den Fall spricht, betont er gleich, dass er nicht als Held dargestellt werden wolle. Er habe damals vor gut 32 Jahren nur seine Pflicht getan. Und zur Pflicht eines Staatsanwalts gehören Hartnäckigkeit, die Bereitschaft zum Zweifeln und manchmal auch das Unvorstellbare in Betracht zu ziehen. Damals hat bei vielen der Verstand nicht mitgemacht, sagt Helbig. Er erinnert sich noch genau daran, wie er zum ersten Mal vor dem ausgebrannten Autowrack stand. Helbig war damals 53, Bezirksstaatsanwalt in Cottbus und außer sich. Vor ihm das schwarze Gerippe des Trabants, der geöffnete Kofferraum voller verkohlter Einkäufe. Neben ihm ein leicht genervter Kriminalbeamter der Morduntersuchungskommission MUK. Am Vorabend, es war bereits nach 23 Uhr gewesen, hatte Helbig von dem Unfall erfahren. Eine Staatsanwältin hatte ihren Vorgesetzten Helbig sicherheitshalber angerufen und ihm die Anschuldigungen von Heidi S. mitgeteilt. Deren Ehemann soll absichtlich gegen den Baum gefahren sein und sie angezündet haben. Alles habe gebrannt, die Kinder seien schreiend in den Flammen umgekommen. Die Frau habe etliche Details geschildert, sei allerdings psychisch völlig fertig gewesen. Mit ziemlicher Sicherheit handelte es sich um einen Unfall, aber den Mordvorwurf wollte man dem Chef nicht vorenthalten. Nun, am nächsten Morgen stand Helbig vor dem Wrack auf dem Hof der Kreispolizei. Der Beamte der MOK zerknirscht neben ihm. Machte der Staatsanwalt nicht etwas viel Wind um einen Verkehrsunfall? Im Kofferraum herrschte Chaos. Verkohlte Äpfel, Taschen, Schuhe, Dosen, Flaschen, Farbbehälter. Umhüllt von triefendem Löschschaum. Was soll man in diesem Chaos noch sichern? Fragte der Kommissar und griff hinein. Entsetzt packte Helbig ihn am Arm. Nichts dürfe angefasst werden. Ein Kriminaltechniker müsse her. Seit dem Mauerfall war nichts mehr wie zuvor. Beamte mit Stasi-Nähe wurden entlassen, die Behörden umstrukturiert. Gut ausgebildete Kriminalisten zogen in den Westen. Helbig wusste, dass an frei gewordene Stellen nun häufiger Kollegen rückten, die dafür noch zu unerfahren waren. Und er wusste, dass man sich bei der Spurensicherung keine Fehler erlauben darf. Niemand weiß, welches Detail in einem Prozess entscheidend werden könnte. Kurz darauf standen sie zu dritt vor dem Wrack. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Im Durcheinander lag der Benzinkanister flach auf dem Kofferraumboden. Helbig stutzte, Alfred S. hatte erzählt, der Kanister sei befüllt gewesen. Warum war der Kanister in der Hitze nicht explodiert? War er vorher ausgelaufen? Als der Kriminaltechniker den Kanister hochhob, offenbarte sich darunter eine handtellergroße Stelle. Der ganze mit Linoleum verkleidete Kofferraum war völlig verkohlt, nur an dieser Stelle nicht. Es gab nur eine Erklärung dafür. Der Kanister musste beim Brand vollkommen flach auf dem Kofferraumboden gelegen haben. So flach, dass an diese Sengstelle kein Sauerstoff gelangt war. Helbig war wie elektrisiert. Die Sengstelle passte nicht zu den Aussagen von Alfred S. S. hatte betont, dass er den Kanister aufrecht in den Kofferraum gestellt habe. Womöglich war er beim Aufprall umgeworfen worden, auch weil Heidi S. die Tüten an ihn gehängt hatte. Doch dann wäre er im vollgestopften Kofferraum auf Äpfeln, Flaschen oder Tüten gelandet. Er hätte schräg gelegen und das Feuer hätte das Linoleum auch unter ihm zerfressen müssen. Irgendetwas stimmte hier nicht. Immer wieder grübelte Helbig über die beiden Stichworte Sengstelle und Kanister. Horst Helbig war nie die Art Staatsanwalt, die sich hinter dem Schreibtisch versteckt, bis ihm jemand eine Akte mit Ermittlungsergebnissen hinwirft. Manche empfanden ihn als unscheinbare Gestalt, als jemanden, den man leicht übersieht. Doch bei genauerer Betrachtung zeigte sich, Helbig war einer, der seine Rolle als Leiter der Ermittlungen wörtlich nahm. In einem alten Zeitungsartikel über ihn heißt es, er stünde im Ruf, besonders ausdauernd und hartnäckig zu ermitteln. Nie habe er vor Gericht bei Tötungsdelikten einen Freispruch hinnehmen müssen. Ich habe immer nur Anklage erhoben, wenn ich absolut sicher war und gerichtsfeste Beweise hatte. Im Herbst 1990 wühlte er sich durch die Akten. Sengstelle und Kanister, Sengstelle und Kanister. Er las, was Alfred S. den Spremberger Beamten erzählt hatte, wie die Köpfe von Alfred und Heidi S. beim Aufprall gegen die Frontscheibe geschlagen seien, wie es innerhalb von Sekunden zur Verpuffung gekommen sei, ein Aufblitzen, alles habe sofort in Flammen gestanden, wie die Fahrertür geklemmt habe und er das Fenster heruntergekurbelt habe, um sich bäuchlings und Kopf voraus hindurchzuhieven. Helbig stutzte. Der Mann hatte kurz zuvor seine Familie verloren, die Schreie der Kinder gehört, seine schwer verbrannte Frau gesehen, doch seine Schilderungen waren nüchtern, präzise und detailreich. Kein Bedauern, keine emotionale Regung, nichts. Alfred S. berichtete auch von Dingen, nach denen ihn niemand gefragt hatte. Auch für den Grund des schnellen Brandes lieferte er unaufgefordert eine Erklärung, der Benzinkanister und die leichtsinnig daran befestigten Tüten. Sengstelle, Kanister, Zeugenaussage. Ein Mensch kann lügen, Feuer lügt nicht. Wie ein Brand entsteht und abläuft, ist ein physikalisch-chemischer Vorgang, den man prüfen kann. Bald darauf stand Helbig auf der Empore einer Halle im sächsischen Freiberg. Er blickte herab durch Sicherheitsglas. Ein Trabant stand schräg nach vorn gekippt in demselben Winkel, in dem das Unfallwrack im Graben gelegen hatte. Im Kofferraum des Trabants lag ein präparierter Benzinkanister, dessen Inhalt langsam in Richtung Fahrgastraum sickerte. Messgeräte im Trabi maßen das Luft-Gas-Gemisch, das sich dabei bildete. Der Motorraum vorn war mit Zündquellen präpariert, um kaputte Kabel zu simulieren. Techniker überprüften, wie lange es dauerte, bis sich beim Auslaufen von Benzin ein zündfähiges Gemisch bildete und wie lange es dauerte, bis die Funken im Motorraum dieses Gemisch entflammten. Etliche Versuche hatten sie schon hinter sich. Die Gutachter hatten baugleiche Trabants besorgt, ein leichtes Unterfangen. Viele Ostdeutsche ließen in Zeiten der Wiedervereinigung ihren Trabi einfach stehen, als sie in den Westen zogen. Die Ermittler hatten sich von Alfred S. wieder und wieder den Unfallhergang erklären lassen. S. erzählte gern und viel. Helbig hatte nun genügend Details, um sie Stück für Stück wissenschaftlich zu überprüfen. Voller Spannung wartete der Staatsanwalt auf der Empore. Würde der Trabi in Sekundenschnelle in Flammen aufgehen? Würde eine Feuerwand aus dem Motorraum in den Innenraum rollen, so wie in den Schilderungen von Alfred S.? Nichts dergleichen geschah. Es gibt eine Videoaufnahme aus Freiberg vom 5. Dezember 1990. Sie zeigt einen hellblauen Trabant. Verkabelt, Steinklötze unter den Reifen halten das Auto in einer schrägen Position. Erst nach 3 Minuten und 5 Sekunden entflammt das Gasgemisch. Ausreichend Zeit für zwei Erwachsene, sich trotz klemmender Türen ins Freie zu retten und auch noch 2 Kinder aus dem Wagen zu ziehen. Helbig hatte gelesen, was genau die schwerverletzte Heidi S. ihren Kollegen in der Klinik gesagt hatte. Sie habe ihren Gurt nicht gleich öffnen können, weil Alfred ihn in das falsche Schloss gesteckt habe. Das hatte Alfred S. in seiner Aussage bestätigt, aber er hatte behauptet, dieses Versehen sei den beiden immer mal wieder unterlaufen. Schwerwiegender war ein anderer Vorwurf von Heidi S. Ihr Mann habe sie und die Kinder mit einer Flüssigkeit übergossen und mit einem Feuerzeug entzündet. Erst daraufhin sei das ganze Auto in Flammen aufgegangen. Sie habe die Tür zwar öffnen können, aber Alfred habe sie mit Schlägen und Fußtritten am Aussteigen gehindert. Die Ermittler hatten diesen Hergang für unvorstellbar gehalten. Helbig hielt ihn mittlerweile für plausibler als die Version von Alfred S. Knapp 4 Wochen später, im Januar 1991, stand Helbig zum ersten Mal Alfred S. gegenüber. Helbig wollte sich persönlich von ihm seine Version erklären und vorführen lassen. Man hatte einen baugleichen Trabant vorbereitet. Alfred S. demonstrierte bereitwillig seine Flucht aus dem Fenster. Mit Mühen schob sich der stämmige Mann durch die Öffnung. Helbig kannte die Krankenakte. Etwa 18% der Körperoberfläche von Alfred S. waren beim Unfall verbrannt worden, vor allem an Beinen und Händen. Wenn er sich tatsächlich derart umständlich durch das Fenster gezwängt hätte, wäre dann nicht der ganze Körper dem Feuer sehr lange ausgesetzt gewesen, hätten die Verletzungen nicht viel schlimmer sein müssen? Helbig gab sich gutgläubig. Punkt für Punkt ließ er Alfred S. den Hergang schildern. Alfred S. legte Wert auf Details. Er erschien Helbig als jemand, der einer klaren, kausalen Konzeption folgte. 17 Seiten Protokoll kamen an diesem Tag zusammen. Der Inhalt widersprach in großen Teilen den bisherigen Ergebnissen aus Freiberg. Am 9. Januar 1991 wurde Alfred S. verhaftet. Er nahm es widerstandslos hin. Monatelang verharrte Alfred S. in Untersuchungshaft. Monatelang schleppten sich die Versuche voran. Manche flüsterten bereits hinter vorgehaltener Hand, der Staatsanwalt, der verrennt sich. Es war zwar bekannt geworden, dass die Ehe von Alfred und Heidi S. nicht mehr glücklich gewesen war. Heidi S. hatte sich bei Freundinnen über ihren Mann beklagt. In der Notaufnahme hatte sie kurz vor ihrem Tod gesagt, hätte ich mich nur scheiden lassen, nur Streit, nur Streit. Das könnte zwar ein Mordmotiv gewesen sein, aber warum sollte Alfred S. gleich die gesamte Familie auf diese brutale Weise auslöschen, wo er doch nur seine Frau loswerden wollte? Und selbst wenn, wie sollte man es ihm bei dieser chaotischen Spurenlage nachweisen? Im August 1991, Alfred S. war seit 8 Monaten im Untersuchungsgefängnis, hatte Helbig immer noch keine Anklage erhoben. Es kam zur Haftprüfung. Der Gutachter aus Freiberg erklärte seine Befunde. Auch Helbig war zum Überraschen der Richter persönlich erschienen. Er hörte, wie sich der Gutachter abmühte, um die technischen Details verständlich zu machen. Die Richter stellten Fragen, die Art von Fragen, bei denen Helbig dachte, die Richter verstanden die technischen Feinheiten nicht. Sie schienen zu begreifen, dass viele Indizien gegen die Schilderungen von Alfred S. sprachen, aber kann man seine Version mit Sicherheit ausschließen und kann man beweisen, dass stattdessen ein Verbrechen geschehen war? Mit jedem Satz des Gutachters schien die Skepsis der Richter zu wachsen. Je mehr er ins Detail ging, desto weniger schienen sie, seine Erklärungen nachvollziehen zu können. Helbig hatte Punkt für Punkt die Aussagen von Alfred S. mit den Erkenntnissen der Wissenschaftler abgeglichen, doch nun brach alles vor seinen Augen zusammen. Die Richter verlängerten die Untersuchungshaft nicht. Helbig, der Staatsanwalt, der bei einem Tötungsdelikt noch nie einen Freispruch hatte hinnehmen müssen, hatte verloren. Alfred S. war ein freier Mann. »Du hast alles versucht, was möglich war«, trösteten Kollegen Helbig. Doch er hatte noch nicht alles versucht. Der Benzinkanister war noch nicht gründlich inspiziert worden, ebenso wenig die Kleidung von Alfred S. Dafür hatten die Ermittler noch mehr über dessen Eheprobleme herausgefunden. Es hatte schwere Konflikte gegeben. Alfred S. war nie damit klargekommen, dass seine Frau ihm intellektuell überlegen gewesen war. Einmal schenkte sie ihm ein Buch, damit er seine katastrophale Rechtschreibung verbesserte. Er legte es beiseite. Heidi S. sagte einer Freundin, dass ihr Mann ein großer Blender sei und das, was ihm an Intelligenz fehle, auf andere Weise auszugleichen versuche. Im Frühjahr 1990 bestellte er für mehr als 34.000 D-Mark den neuen BMW. Ein Haus konnte er sich nicht leisten, aber das Auto war sein ganzer Stolz. Seine Mutter musste der Familie 10.000 D-Mark leihen. Heidi S. war unglücklich, nun hatten sie 2 Autos und reichlich Schulden. Alfred S. war auch immer eifersüchtiger geworden. Wenn das Paar ausging, durfte sie mit keinem anderen tanzen. Er mochte es nicht, wenn sie etwas allein unternahm. Allmählich schrumpfte ihr Freundeskreis. Heidis Unzufriedenheit wuchs und wuchs. Manchmal wurde Alfred S. handgreiflich. Einmal erzählte Heidi S. einer Freundin, er gehe über Leichen, wenn er sich in die Ecke gedrängt fühle. Im Sommer 1990 lernte sie auf ihrer Arbeitsstelle einen Mann kennen, der sie akzeptierte, der gut mit ihr umging. Sie wollte sich scheiden lassen. Ihre Tochter Antje bestärkte sie darin. Alfred S., der bei seiner ersten Scheidung ein Grundstück eingebüßt hatte, sagte zu seiner Frau, »Nie im Leben lass ich mich doch einmal scheiden.« So hatte sie es später ihrer Mutter erzählt. Es war nicht zur Scheidung gekommen. Stattdessen war Alfred S. nun ein bedauernswerter Mann, der seine Familie auf tragische Weise verloren hatte. Während sich Deutschland nach der Wende neu ordnete, verbarg er sich in seinem Alltag. Staatsanwalt Helbig änderte seine Vorgehensweise. Bislang hatte er nur Experten aus dem Osten beauftragt. Nun kontaktierte er Spezialisten aus dem ganzen wiedervereinigten Land, vom sächsischen Freiberg über die Lüneburger Heide bis nach Nordrhein-Westfalen. Neue Gutachter, Ingenieure und Professoren sollten die bisherigen Ergebnisse erneut prüfen. Es galt, weitere Spuren zu untersuchen und zusätzliche Fragen zu beantworten. Wie hatte sich das Feuer so schnell ausbreiten können? Was ließ sich aus der Senkstelle und dem flach aufliegenden Kanister schließen? Warum hatte lediglich Alfred S. überlebt? Der tatsächliche Hergang des Unglücks musste genau rekonstruiert und bewiesen werden. Es würde nicht ausreichen, die Version von Alfred S. zu widerlegen. Der tatsächliche Hergang, von dem Helbig und seine Ermittler ausgingen, kein zufällig umgefallener Benzinkanister, keine klemmenden Türen, kein Brand im Motorraum, kein Unfall, sondern ein geplanter Dreifachmord. Alfred S. hatte den Kanister schon vor dem angeblichen Unfall flach hingelegt, damit das Benzin auslief. Er lenkte den Wagen gegen den Baum, übergoss seine Frau mit dem Lösungsmittel, das er zuvor griffbereit im Eimer hinter seinem Sitz deponiert hatte. Er zündete sie mit einem Feuerzeug an. Seine Frau konnte sich nicht rechtzeitig befreien, weil Alfred S. ihren Gurt falsch fixiert hatte und selbst schnell genug aus dem Wagen entkam, um dann Heidi und die Kinder von außen an der Flucht aus dem Feuer zu hindern. Sie alle sollten lebend verbrennen. Alfred S. war schon eine Weile aus der Untersuchungshaft entlassen, als Helbig auf dem Gelände einer Außenstelle des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in der Lüneburger Heide stand, mehr als 400 Kilometer von Cottbus entfernt. Die Experten suchten nach Erklärungen für die Spuren an der Kleidung von Alfred S. An dessen olivgrüner Jacke hatte sich eine auffällige Stelle befunden. Ein Abdruck aus Plexiglas, das durch die Hitze geschmolzen war. Am Trabi hatte sich außen oberhalb des Fahrerfensters eine schlanke Abdeckung aus Plexiglas befunden, ein Windabweiser. Der Abdruck auf der Jacke passte exakt dazu. Auf welche Weise hatte Alfred S. mit dem Windabweiser in Berührung kommen können? Eine Variante konnten die Wissenschaftler ausschließen, wenn S., wie behauptet, mit dem Kopf voran durch das Fenster hinausgeklettert wäre, hätte er den Windabweiser mit seiner linken Schulter gestreift, da dieser in der linken oberen Ecke angebracht war. Doch der Abdruck war auf der rechten Seite der Jacke. Die Sachverständigen fanden eine andere Erklärung. Alfred S. hatte den Trabi nicht durch das enge Fenster verlassen, sondern einfach durch die geöffnete Fahrertür. Als er ausstieg, war sein Gesicht zum Innenraum gewandt. Da der Trabi schräg im Graben stand, fiel die Tür wieder zu und stieß gegen seinen Rücken. Dabei hinterließ der angeschmolzene Windabweiser den Abdruck auf der Jacke. Das bedeutete, Alfred S. musste beim Aussteigen seine brennende Frau und die Kinder im Blick gehabt haben. Warum half er ihnen nicht durch die offene Tür aus dem Wagen? Auch an seinen Schuhen fanden sich auffällige Spuren. Die Sohlen waren durch die Hitze angeschmolzen gewesen. An einer ließen sich Haarbüschel von Heidi S. identifizieren. Ihr Mann hatte offenbar tatsächlich mit den Füßen auf sie eingetreten, um sie am Aussteigen zu hindern. In der Zwischenzeit wurde in Nordrhein-Westfalen mit Kanistern experimentiert. Hatte der Kanister im vollbepackten Kofferraum beim Auftrall tatsächlich umfallen und danach flach aufliegen können? Im Lager stapelten sich mehr als 500 baugleiche Exemplare. Trabants krachten gegen Wände. Kein einziges Mal landete ein Kanister flach auf dem Kofferraumboden. Immer kam er auf Gegenständen schräg zum Liegen oder sprang durch den Aufprall zurück in eine aufrechte Position. Es gab nur eine Erklärung für die mysteriöse Sengstelle unter dem Kanister. Er war von Menschenhand flach hingelegt worden, noch bevor der Brand entstanden war. Aber wieso war er nicht in der Hitze explodiert? Die Untersuchungen des Originalkanisters bestätigten Helbigs Vermutung, der Kanister war bereits vor Ausbruch des Feuers ausgelaufen. Sein Deckel war nicht komplett eingerastet gewesen. Das erklärte auch, warum das ganze Auto schnell in Flammen aufgegangen war. Das Benzin war durch den leicht geöffneten Verschluss herausgesickert. Die dadurch entstandenen Dämpfe hatten dafür gesorgt, dass sich ein Feuerball im ganzen Innenraum ausbreitete. Und wieso war der Deckel geöffnet gewesen? War er vielleicht durch die Wucht des Unfalls aufgeploppt? Die Gutachter ließen Kanister aus 3 Meter Höhe auf Beton krachen, um einen Aufprall bei einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern zu simulieren. Tatsächlich öffnete sich der Verschluss, Allerdings wurde dabei jedes Mal der Auslaufstutzen demoliert, selbst bei Versuchen aus geringeren Höhen. Der Originalkanister hingegen wies keine derartige Verformung auf. Er war also nicht durch eine Erschütterung aufgegangen. Es musste eine andere Ursache gegeben haben. Die Experten entdeckten an ihm einen anderen Defekt. Ein Blech des Verschlusses war deformiert, deshalb war der Deckel nicht vollständig eingerastet. Dieses Blech ließ sich nur verformen, wenn man vorher den Kanister öffnete. Jemand musste es gezielt, mit Gewalt verbogen haben. Jemand hatte den Verschluss vor dem Unfall manipuliert und dafür gesorgt, dass das Benzin in den Innenraum laufen konnte. Und wie war das dadurch entstandene Gasgemisch entzündet worden? Das neue Wissenschaftlerteam bestätigte nach Untersuchungen des Wracks die Freiberger Ergebnisse. Der Brand war nicht durch Funken im Motorraum entstanden, sondern im Innenraum, durch eine offene Flamme. Die Versuche hatten bereits mehr als 2 Jahre gedauert. Die Kosten summierten sich zu einer 6-stelligen Zahl. Selten hatte Staatsanwalt Helbig so aufwendig ermittelt wie in diesem Fall. Jetzt wusste er nicht nur, wie Alfred S. den Mord an seiner Familie begangen hatte. Er konnte es anhand von wissenschaftlichen Befunden belegen. S. hatte die Tat akribisch geplant. Er hatte schon frühzeitig an der Legende vom Motorbrand gefeilt. Arbeitskollegen hatten ausgesagt, er habe ihnen kurz vor dem Unfall von einem Artikel in einem Automagazin erzählt. Darin habe gestanden, dass ein Trabi bei einem frontalen Aufprall in einem bestimmten Winkel sofort in Flammen aufgehe. Die Insassen hätten nur eine geringe Überlebenschance, da die Kunststoffkarosserie brenne wie Zunder. Als der Tag gekommen war, holte er beim 3. Zwischenstopp nicht nur einen Apfel aus dem Kofferraum, er legte auch den Kanister heimlich hin. Das Benzin lief aufgrund des manipulierten Verschlusses so langsam aus, dass Heidi S. und die Kinder den Gestank erst bemerkten, als das Auto bereits wieder in voller Fahrt war. Alfred S. lenkte den Wagen in den Graben. Das Lösungsmittel hatte er in Griffnähe hinter seinem Sitz bereitgestellt, obwohl der Eimer auch in den Anhänger gepasst hätte. Er schüttete es über seine Frau. Mit einem Feuerzeug zündete er sie an. Es kam zur Verpuffung. Auch er selbst zog sich Verbrennungen zu, konnte aber durch seine Tür schnell entkommen. Den Gurt seiner Frau hatte er ins falsche Schloss gesteckt, deshalb konnte sie ihn nicht öffnen. Zudem hinderte er sie mit Tritten am Aussteigen. Erst als die Helfer am Unfallort hielten, hörte er auf und die schwer verletzte Heidi S. konnte aus dem Wagen stürzen. Die Kinder verbrannten lebend, seine Frau starb bald darauf. Im Februar 1994 begann der Prozess. Am ersten Tag riss Alfred S. die Arme hoch und beschimpfte Helbig als Fanatiker. Es sei ein Verkehrsunfall gewesen, der Prozess eine Ungerechtigkeit. Alfred S. sollte vorführen, wie er sich angeblich an der Frontscheibe den Kopf angeschlagen hatte, wenn er doch angeschnallt gewesen war. In Roben bekleidet versammelten sich die Prozessbeteiligten um ihn, ein Trabi stand bereit. Alfred S. gelang keine Demonstration. Vor Gericht zeichnete sich das Bild eines Mannes, der nach seiner ersten gescheiterten Ehe nicht erneut als Versager hatte dastehen wollen. Als Heidi S. ihn 8 Wochen vor ihrem Tod mit ihrer Trennungsabsicht konfrontierte, lehnte er eine Scheidung ab. Danach verhielt er sich wie verwandelt, zuvorkommend und freundlich. Heidi S. bemühte sich um ein klärendes Gespräch, aber Alfred S. wich aus. Sie blieb hartnäckig. Antje und Jana wollten nicht mehr mit dem Stiefvater allein zu Hause sein. Ihm wurde klar, dass Heidi S. ihre Entscheidung getroffen hatte, also fasste auch er einen Entschluss. Der Tod der Kinder war Teil seines Plans. Sie spielten eine Alibi-Rolle. Es sollte glaubhaft erscheinen, dass es sich nicht um ein Verbrechen handeln konnte, sagt Helbig. Niemand würde denken, dass ein Mensch zu so etwas fähig ist. Indem er auch die Kinder tötete, eliminierte Alfred S. nicht nur all seine Probleme auf einen Schlag, er machte seine Tat unvorstellbar. Als Heidi S. ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sagte sie zu ihrem Chef in der Notaufnahme: Bitte helfen Sie, das ist ein bewusst herbeigeführter Unfall. Sie müsse für die Bestrafung sorgen. Sie bat darum, dass die Dinge richtig dargestellt werden und zur Sprache kommen. Falls sie nicht überlebe, dann starb sie. Im Haus der Familie S. gab es ein Foto, das später Zeitungen tausendfach druckten. Es zeigt Heidi S. und ihre Töchter. Antje und Jana sind noch klein, vielleicht 4 und 8 Jahre alt. Jana grinst breit, Antje lächelt schüchtern. Die kleine Weste über dem karierten Hemd säuberlich zugeknöpft. Neben den beiden Heidi S. Freundliche Augen, direkter Blick, weiße Bluse. Spricht man mehr als 30 Jahre nach dem dreifachen Mord mit dem mittlerweile pensionierten Staatsanwalt Helbig, kommt er immer wieder zurück auf Heidi S. Bis heute ist der Fall für mich ein eindeutiges Vermächtnis, das diese Frau hinterlassen hat, sagt er. Es darf niemals in Vergessenheit geraten, was ihr und ihren Kindern widerfahren ist. Als man sie ins Krankenhaus einlieferte, sagte Heidi S., sie wolle nicht sterben, aber sie wisse, wie schlecht die Chancen stünden. In den wenigen Stunden vor ihrem Tod hinterließ sie mit letzter Kraft dieses Vermächtnis. Nur deshalb konnte Helbig den Fall lösen. Und Alfred S. wurde im Juli 1994 zu lebenslanger Haft verurteilt. Wenn Heidi S. nicht gekämpft hätte, wäre der Mord an ihr und ihren Töchtern als Verkehrsunfall zu den Akten gelegt worden. Alfred S. wäre ein Mann gewesen, der seine Liebsten verloren hatte. Er wäre kein Dreifachmörder gewesen, sondern ein Witwer, den die Menschen bedauert hätten. Doch solange Heidi es konnte, schrie sie die Wahrheit hinaus in der verzweifelten Hoffnung, dass ihr jemand glauben möge.
Wer noch mehr Stern Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True Crime Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de/crimeplus.